Nein zum Krieg. Mit einer neuen Petition kämpft das AWEF für den Frieden. Skrupellos verschrieben. Ärztin prangert Psychopillenboom an. Und im Interview des Tages die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Ulrike Gero. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Dienstagnachmittag am Schloss Bellevue in Berlin, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. Friedrich Merz verlässt das Gebäude, frisch vereidigt als neuer Kanzler. Im Vorfeld hatte er angekündigt, unmittelbar nach Amtsantritt die Grenzkontrollen auszuweiten und konkrete Anweisungen für die Zurückweisung illegaler Einwanderer zu erlassen. Auf 1 hat beim Kanzleramt und dem Innenministerium nachgefragt, ob Merz dieses Versprechen umgesetzt hat. Doch gleich diese erste Anfrage an die neue Bundesregierung blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Doch kurz vor Redaktionsschluss ereilte uns die Nachricht, dass der neue Innenminister Alexander Dobrindt nun doch die Grenzen schließen will. Ob dem so ist, erfahren Sie morgen in den Nachrichten auf 1. Und die Deutschen, aber nicht nur sie, warten auf eine zweite Entscheidung des neuen Kanzlers. Wird Friedrich Merz Taurus-Raketen an die Ukraine liefern? Denn die Kriegsvorbereitungen in Europa gehen weiter. Die Europäische Verteidigungsagentur wird ab dem 16. Mai 2025 vom deutschen Generalmajor André Denk geleitet. Damit steht erstmals ein Soldat an der Spitze der EU-Behörde, die bislang stets von Diplomaten oder Politikern geführt wurde. Die Ernennung wurde von der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas ausdrücklich aufgrund der wachsenden militärischen Spannungen in Europa befürwortet. Kallas erklärte wörtlich: Angesichts des Krieges an unseren Grenzen und hybrider Bedrohungen in der gesamten Union war die Entwicklung gemeinsamer militärischen Fähigkeiten noch nie so wichtig wie heute. Hauptaufgabe der Europäischen Verteidigungsagentur ist der Aufbau gemeinsamer militärischer Kapazitäten innerhalb der EU. Auf diesem Gebiet verfügt André Denk bereits über Erfahrung. Seit Februar 2023 organisiert er die EU-Lieferungen von Artilleriemunition an die Ukraine. Das im Dezember in Prag gegründete Alternative WEF hat eine Petition unter dem Titel Nein zum Krieg, Ja zum Frieden ins Leben gerufen. Zu den zentralen Forderungen gehören eine Politik der Deeskalation statt weiterer Kriegstreiberei, ein klares Nein zur Aufrüstung und ein entschiedenes Ja zum Frieden. In dem Aufruf heißt es wörtlich: Wir sagen Nein zu Krieg, Tod und Zerstörung. Nein zur Kriegstreiberei von Politik und Wirtschaft, die auf dem Rücken von uns allen ausgetragen wird. Die Aufforderung richtet sich an alle Regierungen und Medien in der Europäischen Union sowie an die gesamte Gesellschaft. Politische Lager sollen dabei ausdrücklich keine Rolle spielen. Entscheidend sei allein der gemeinsame Wunsch nach Frieden und einer sicheren Zukunft. Unterstützt wird die Petition unter anderem von Querdenkengründer Michael Ballweg, dem Mikrobiologen Professor Sucharit Bhakti, dem Journalisten Kevan Sophie Siawasch, Rechtsanwalt Markus Heinz sowie der YouTuberin Michelle Gollan. Bei der heutigen Pressekonferenz zur Petition erklärten der Journalist Robert Stein und die Initiatorin der Petition Elsa Mittmannsgruber:
Ich erhoffe mir vor allem eines, ein Zusammenhalten, nämlich über ideologische Grenzen hinweg, über politische Richtungen hinweg. Es spielt jetzt keine Rolle, wer zu links ist, wer zu rechts ist, ja, und wer welche die Meinung hat oder die Meinung hat, sondern es geht jetzt darum, dass wir alle zusammenhalten gegen den Krieg, für den Frieden, für ein Überleben und für die Zukunft unserer Kinder.
Es kann nicht sein, dass ein kleiner Teil einer wirklich herrschsüchtigen Elite sich quasi aufspielt und den Diskurs bestimmt, sondern in meiner Wahrnehmung will niemand Krieg, niemand will seine Söhne oder Töchter in den Krieg schicken, nirgendwo auf der Welt. Und das kommt in den Medien viel zu wenig vor. Wir müssen zeigen, dass wir normalen Bürger einfach nicht mit dieser Politik einverstanden sind. Und ich wünsche mir natürlich, dass viele Menschen das als klares Zeichen unterschreiben, unterstützen und damit natürlich ein großes Signal geben.
Und um eine weitere Initiative für den Frieden geht es auch in unserem Interview des Tages mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero, etwas später in dieser Sendung. Doch nicht nur in Europa ist der Frieden in Gefahr, sondern auch in Asien. In der Nacht auf Mittwoch ist die seit Tagen angespannte Lage zwischen Indien und Pakistan eskaliert. Beide Staaten griffen Ziele in der geteilten Region Kaschmir an. Beobachter warnen inzwischen vor einer möglichen Ausweitung der Feindseligkeiten zwischen den beiden Atommächten. Am Mittwoch leitete Indien landesweit umfangreiche Zivilschutzübungen ein, unter anderem in der Hauptstadt Neu-Delhi und in der Metropole Bombay. Im nördlichen Bundesstaat Haryana ordneten die Behörden zeitweise Verdunkelungen von Privathäusern an, ein klassisches Mittel zum Schutz vor Luftangriffen. Die Übung lief unter der militärischen Bezeichnung Operation Abhyas. Auch Pakistan scheint sich auf weitere militärische Auseinandersetzungen vorzubereiten. Nach Angaben der in Karachi erscheinenden Zeitung Express Tribune erhielt die pakistanische Armee freie Hand für Angriffe gegen Indien nach eigenem Ermessen. Die Pressefreiheit gehört in Deutschland zu den Grundrechten. Eine ihrer Voraussetzungen ist der Schutz von Journalisten vor einer Überwachung durch Geheimdienste. Doch genau dieser Schutz scheint in Berlin nicht gewährleistet zu sein. Darauf deutet eine Antwort der Innenverwaltung der Hauptstadt auf eine Anfrage der AfD-Abgeordneten Jeanette Auricht hin. Das Schreiben liegt auf 1 exklusiv vor. Darin heißt es, das Gesetz über den Verfassungsschutz in Berlin trifft keine ausdrücklichen Regelungen zur Beobachtung von Journalisten und sonstigen Medienschaffenden. Inwieweit Journalisten vom Inlandsgeheimdienst überwacht werden, sei der Landesregierung nicht bekannt. Damit haben Medienvertreter in der Hauptstadt deutlich weniger Schutz vor Bespitzelung als in anderen Bundesländern. So verwies etwa die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern im Januar auf, Zitat, ausdrückliche Schutzvorschriften zugunsten von Journalisten und Journalistinnen als Berufsgeheimnisträger. Ein Journalist, der zum Symbol für die staatliche Verfolgung freier Presse wurde, ist Kompaktchefredakteur Jürgen Elsässer. Nachdem sein Magazin im letzten Jahr von Nancy Faeser zwischenzeitlich verboten wurde, rückt nun der Hauptverhandlungstermin im Juni näher. Warum Jürgen Elsässer trotz zunehmender Systemzensur optimistisch auf diesen Prozess blickt, hat er im Gespräch mit Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet verraten.
Was jetzt Frau Faeser gegen die AfD gemacht hat, wird unser Verfahren nicht negativ beeinflussen, denn Kompakt ist ja schon gesichert rechtsextrem. Also bei uns haben sie ja die Lüge schon 2021 im Dezember in ihre Berichte reingeschrieben, der sogenannte Verfassungsschutz. Und trotzdem haben wir das Eilverfahren gewonnen, Punkt 1. Und Punkt 2, der Verfassungsschutz hat auf Weisung der Innenministerin gehandelt gegen die AfD, weil der Verfassungsschutz ist weisungsgebunden, aber das Gericht ist nicht weisungsgebunden. Und die Richter vom Eilverfahren sind dieselben, die jetzt auch im Hauptsacheverfahren urteilen werden. Und ich traue diesen Leuten zu, dass sie gesetzeskonforme Entscheidungen fällen, die nicht politisch beeinflusst werden können. Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den verschiedenen Strängen. Amtsgericht oder Landesgericht, Oberlandesgerichte, die sind sehr stark politisiert. Während Verwaltungsgerichte sind eigentlich der am wenigsten politisierte Zweig im Rechtswesen. Weil da geht es einfach um Verwaltungsfragen. Ja. Stimmt die Verordnung, ist das Bußgeld angemessen?
Nicht nur Medien geraten zunehmend ins Visier von Geheimdiensten und Staat, sondern auch die Opposition. Nun gibt es einen neuen Fall. Die Angriffe der Inlandsgeheimdienste auf die AfD gehen weiter. Auch der Landesverband in Brandenburg wurde jetzt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Dies bestätigte die zuständige Ministerin Katrin Lange im Innenausschuss des Brandenburger Landtages. Die Entscheidung sei bereits Mitte April gefallen. Gründe dafür konnte die SPD-Politikerin nicht nennen. Nach eigener Darstellung sei Lange erst in dieser Woche über die Einstufung informiert worden und habe die entsprechenden Akten noch gar nicht gelesen. Der Vorsitzende der Brandenburger AfD-Landtagsfraktion, Christoph Berndt, zeigte sich wenig überrascht über die Einstufung. Gegenüber auf 1 sagte er, der Staat wird instrumentalisiert, um unliebsame politische Konkurrenz mit polizeistaatlichen Mitteln zu bekämpfen. Von der Partei Nancy Faesers und Ministerpräsident Dietmar Woidke war nichts anderes zu erwarten. Zeit A, mutmaßliches Mitglied der linksextremen Hammerbande, ist trotz eines laufenden Auslieferungsverfahrens nach Ungarn aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das bestätigte das zuständige Kammergericht Berlin gegenüber auf 1. Der Syrer muss sich nun 3-mal pro Woche bei der Polizei melden und darf Deutschland nicht verlassen. Zeit A wird vorgeworfen, im Februar 2023 an brutalen Angriffen auf Teilnehmer eines patriotischen Gedenkmarsches in Budapest beteiligt gewesen zu sein. Nach der Tat tauchte er unter und wurde 2 Jahre lang per Haftbefehl gesucht. Erst im Januar dieses Jahres stellte er sich den deutschen Behörden. In vergleichbaren Fällen, insbesondere bei Verdacht auf schwere Gewaltverbrechen, bleiben Verdächtige mit ausländischer Staatsangehörigkeit üblicherweise bis zur Entscheidung über eine mögliche Auslieferung in Haft. Durch die Freilassung ist eine unangekündigte Übergabe an Ungarn, wie sie beim mutmaßlichen Mittäter Simeon T. erfolgte, kaum noch möglich. Psychopharmaka werden häufig zu schnell und ohne ausreichenden Anlass verschrieben, mit teils dramatischen Folgen. Das erklärte die Ärztin Dr. Maria Hubmer-Mock im Gespräch mit auf 1. Besonders zu Beginn oder beim Absetzen der Medikamente könne es gerade bei jungen Menschen zu erhöhter Suizidgefahr kommen. Entsprechende Warnungen gibt es auch von der US-Zulassungsbehörde FDA sowie europäischen Behörden. Die Ärztin berichtet von einem tragischen derartigen Fall im engsten Familienkreis. Häufig würden die Mittel verordnet, obwohl keine klassische Depression vorliege, etwa bei Schlafproblemen, in den Wechseljahren bei Burnout oder sogar Long-Covid. Sogar beim sogenannten Prokrastinieren, also dem Aufschieben von Aufgaben, würden teils Antidepressiva verschrieben. Die Medikamente würden zudem oft nicht fachgerecht ein- oder ausgeschlichen, also langsam ein- und abgesetzt, was das Risiko für Selbstmord zusätzlich erhöhe. Hinter der Praxis des oft anlasslosen Verschreibens dürften vor allem wirtschaftliche Interessen der Pharmaindustrie stehen. Informationen wie diese erhalten Sie in den wenigsten Medien, doch sie können sogar lebensrettend sein. Wohl auch wegen unserer pharmakritischen Berichterstattung wird unser Sender massiv bekämpft. Doch Sie, verehrte Zuseher, können dazu beitragen, dass auf 1 weiter senden und weiter über die Machenschaften von Big Pharma aufklären kann. Etwa durch einen Kauf in unserem auf 1 Online-Shop, dessen Einnahmen unsere Arbeit zurzeit überhaupt erst ermöglichen. Schauen Sie doch einfach mal rein unter www.auf1.shop. Und nun, wie angekündigt, noch einmal zur Kriegsgefahr in Europa in unserem Interview des Tages. Die deutsche Politikwissenschaftlerin und Publizistin Ulrike Gero beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Themen Europa und Demokratie. Neben Lehrtätigkeiten an verschiedenen Universitäten war sie unter anderem Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Weiter ist sie Gründerin und Direktorin des European Democracy Lab in Berlin. Im Moment setzt sie sich gegen die aktuellen Kriegsbestrebungen ein, worüber wir uns heute unterhalten. Ein herzliches Bonjour, Frau Gero. Danke für Ihre Zeit. Ich komme mal gleich mit der ersten Frage um die Ecke. 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie bewerten Sie die aktuellen Bestrebungen, Europa wieder kriegstüchtig zu machen?
Ja, um ehrlich zu sein, macht mich das intellektuell wie emotional fassungslos, ja, weil ich auch vor allen Dingen auch sehe, dass die EU damit als Institution im Bruch ihrer eigenen Erzählung ist. Das ist ja bei Biografien wie bei Institutionen, hat man ja eine Erzählung von sich selber. Und was immer die EU ist und wie man sie bewerten mag, ich halt sehr kritisch. Aber wenn man sozusagen seine eigene Erzählung pervertiert, und die EU ist ja erzählt worden als Friedensprojekt, ja, also es war noch der Spruch von Helmut Kohl, der Euro wird dazu führen, nie wieder Krieg. Und das also wird jetzt im Handumdrehen in den letzten 3 Jahren sozusagen umgedreht. Aus der Friedenserzählung wurde eine Kriegserzählung. Ich glaube persönlich, dass die EU das auch institutionell nicht überleben wird. Also wenn man im Bruch mit seiner eigenen sozusagen Biografie steht, dann ist man halt im Bruch mit sich selber. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es für die EU nicht gut ausgehen wird. Aber es macht mich sehr betreten, dass wir vor allen Dingen 80 Jahre, dass wir ja dieses Jahr kommemorieren am 9. Mai 2025, dass gerade in dem Moment der Ruf nach Krieg, die Propaganda, 500 Milliarden EU, die jetzt aufgelegt werden sollen, Taurus-Raketen wird diskutiert. Also dass das in dieser Form überhaupt nochmal passieren kann, das befremdet mich sehr.
Ja, nicht nur dieser Bruch, sondern es wird ja auch in zahlreichen europäischen Ländern die Wehrpflicht für Frauen gefordert, darunter auch in Deutschland und Österreich. Wie beurteilen Sie denn diese Forderung?
Ja, ganz interessant, dass Sie das fragen. Also ich habe ja jetzt auch in ein paar Wochen ein neues Buch auf dem Markt. Zeitenwende wird das heißen, Skizzen zur geistigen Situation der Zeit. Da habe ich ein längeres Kapitel drüber, über die Frage, wie sich Geschlechterverhältnisse zum Krieg verhalten. Das ist nämlich eine sehr interessante Frage. Und da habe ich zum Beispiel auch die Frage gestellt, ob queer eigentlich Krieg kann. Ja, also was sozusagen die queer Community, also wenn wir anfangen sozusagen mit Kuschelkursen im Schützengraben oder mit glutenfreier Ernährung bei der Bundeswehr. Ich stelle einfach diese Fragen. Ja, es gibt ja auch ganz, ich sag mal, witzige Videos im Internet dazu, wo das selber so ein bisschen ridikulisiert wird. Ja, aber stellen wir das mal außen vor. Es ist mir aufgefallen wie Ihnen, dass die Emanzipation in meinen Augen missbraucht wird. Mir fehlen die feministischen Stimmen. Ich habe jetzt ganz oft vernommen, dass auf Bushaltestellen oder so kann man das hier überall sehen, dass da fesche Frauen mit Pferdeschwanz sitzen und darunter dann so Sprüche, mach etwas Sinnvolles, bewerb dich bei der Bundeswehr oder so. Wir haben ja tatsächlich auch offenbar Anträge, dass sogar schwangere Frauen Panzer fahren können sollen. Ich halte das tatsächlich für eine Frage, die wir den Feministinnen übergeben sollen, ob der Feminismus, den wir in den 70er Jahren hatten, ob der dafür gemeint war, dass wir Frauen eine Fronterfahrung ermöglichen sollten. Ja, also ich habe nicht den Eindruck, dass das Ziel von Alice Schwarzer war. Und mich wundert, dass die Frauen, also vor allen Dingen die Frauen der Generation Z, die jüngeren Frauen, da offenbar überhaupt nicht empfänglich sind. Im Gegenteil, ich reise ja viel mit der Bahn. Man sieht wirklich sehr viele junge Soldatinnen und man kommt auch praktisch nicht mit ihnen ins Gespräch. Das habe ich versucht. Ja, ich weiß nicht genau, was da in der jungen Generation vonstatten geht, dass der Krieg jetzt fast wie so ein fast schick ist. Also der Krieg ist fast sexy. Ja, so kommt mir das vor. Und ich persönlich bin darüber auch genauso befremdet wie über die ganze Kriegspropaganda.
Das ist eine interessante Frage, die Sie gestellt haben. Kann queer Krieg, ich meine mich zu erinnern, dass in Los Angeles bei den großen Buschfeuern queer noch nicht einmal Brände löschen konnte, aber das ist vielleicht wiederum ein anderes Thema. Am 9. Mai, Frau Giraud, veranstalten Sie das European Peace Project. Das klingt spannend. Was ist genau geplant? Was ist darunter zu verstehen?
Ja, danke für die Frage. Ich habe mir mal einen kleinen Prospekt, den ich in die Kamera halten darf. European Peace Project, 9. Mai, 17 Uhr. Die Idee ist eigentlich ganz simpel. Wir wollen, am 9. Mai ist der Europatag, um 17 Uhr europaweit ein Manifest verlesen, und zwar digital wie analog. Und wir haben dieses Manifest, das ist ungefähr eine knappe Seite Text, das haben wir in rund 30 Sprachen ins Internet gestellt, europeanpeaceproject.eu. Diesen Text, den haben wir auf allen europäischen Sprachen, aber zum Beispiel auch auf Latein, auf Esperanto, auf Türkisch oder eben auch auf den Landessprachen, also Rheinisch zum Beispiel. Ich glaube, ich werde es auf Rheinisch vorlesen. Es gibt Elsässisch, Katalanisch, Sächsisch und so weiter. Wir sind sehr froh, dass wir damit auch eine Erdung des Projektes haben. Denn die Idee war tatsächlich, dass wir sagen, es soll keine große Demo geben, wo irgendwie alle hinreisen müssen, sondern jeder kann es bei sich vor Ort machen. Jeder kann am 9. Mai, Europatag, um 17 Uhr das Fenster aufmachen oder auf den öffentlichen Platz gehen und diesen Text verlesen. Und das Ziel soll sein, dass wir damit das, was man in der Kunst einen performativen Sprechakt nennt, dass wir das machen. Perforieren heißt ja eigentlich ein Loch knipsen in Papier, ja, also man durchstößt etwas. Wir wollen also den öffentlichen Raum durchstoßen mit dem Friedensbegriff. Wir wollen also europaweit Frieden aussprechen in allen europäischen Sprachen. Und wir haben es jetzt geschafft, für dieses Projekt tatsächlich, also von Brest im westlichen Frankreich bis nach Moskau Leute zu mobilisieren. Wir werden Leute haben, die das auf dem Roten Platz in Moskau ausrufen. Wir werden Leute haben, die es in Saint-Malo oben in der Bretagne ausrufen. Wir haben Leute unten an der Südspitze in Portugal. Wir haben Leute, die das auf Latein vor dem Kolosseum in Rom machen. Wir haben Griechen, die auf die Akropolis gehen werden. Wir haben Leute, die die Inszenierung oder die Ausrufung vor dem Hambacher Schloss machen werden. Freue ich mich auch sehr drauf. Eine französische Theatergruppe wird auf den Eiffelturm klettern. Das heißt, wir können also dokumentieren, dass wir als europäische Bürger europaweit gegen diesen Krieg sind. Und das Manifest hat eigentlich zur zentralen Aussage, unsere Regierung machen Krieg. Wir wollen diesen Krieg nicht. Und wir als Bürgerinnen und Bürger Europas erklären diesen Krieg für beendet. Das ist eigentlich die zentrale Aussage. Und wir bitten diejenigen, die sich daran beteiligen wollen, diese Ausrufung, die ja nur 2 oder 3 Minuten dauert, dass sie das rahmen mit Musik, also dass man irgendwie Gitarre spielt oder singt oder jedenfalls einfach fröhlich ist. Und wen das also interessiert, der kann uns auf der Webseite besuchen, europeanpeaceproject.eu. Wer sich anmeldet mit seiner E-Mail und uns den Ort gibt, wo man das machen will, ja, also Köln zum Beispiel oder was auch immer, Stuttgart, der kriegt dann eine Friedenstaube auf dieser interaktiven Karte. Ich bitte alle Leute um etwas Geduld. Dieser Eintrag passiert nicht sofort, wenn man sich anmeldet elektronisch, sondern das System macht dann eine Liste von allen Leuten, die sich eintragen. Das wird dann ein paar Stunden später sozusagen auf die Karte übertragen. Wir hatten da schon viele Rückmeldungen. Oh, ich habe mich eingetragen, ich sehe mich nicht auf der Karte. Also das ist ein bisschen zeitversetzt. Aber die Karte kann sich jeder angucken. Ich bin tatsächlich mit dem gesamten Organisationsteam. Wir sind ungefähr 10 Leute. Wir haben eine Bulgarin, eine Schwedin, eine Österreicherin, einen Polen, einen Niederländer. Also wir sind europäisch aufgestellt. Und wir sind über diese Karte wirklich froh und dankbar. Wir hatten gestern 750 Anmeldungen, vorgestern 1000 Anmeldungen. Also wir haben fast 1000 Anmeldungen pro Tag im Moment. Und wir sind wirklich sehr glücklich über die Unterstützung und auch, dass ich das bei Ihnen vorstellen darf.
Ja, ich vermute, es werden noch einige 1000 Anmeldungen hinzukommen nach diesem Interview mit Ihnen, Frau Giro. Was erhoffen Sie sich denn von Ihrer Aktion? Könnten Ihre Vorgänge, Ihre Vorhaben, die aktuelle Politik zum Umdenken bewegen?
Also erstmal bin ich tatsächlich, weil ich auch viel Yoga mache, ja, thoughts become work, become action, become reality. Also was man nicht ausspricht, kann nicht werden. Ich bin tatsächlich eine große Verfechterin von sogenannten Sprechakten. Es ist ja ein performativer Sprechakt und ich bilde mir ein, dass wenn wir das 10.000-fach aussprechen am 9. Mai um 17 Uhr. Und wenn gleichzeitig, was ja auch passieren wird, nämlich dass mehrere YouTuber jetzt schon das eingesprochen haben, das Manifest in verschiedenen Sprachen, also auf Französisch, Polnisch und so weiter. Und die haben ihre Time-Uhr alle auf 9. Mai 17 Uhr gestellt. Das heißt, es wird auch digital den Algorithmus sozusagen auf Frieden umstellen. Ja. Und was wollen wir damit machen? Wir wollen mit diesem Sprechakt natürlich an dem Tag, an dem wir vermuten müssen, dass die offiziellen Regierungen uns ja sagen werden, wir müssen jetzt in den Krieg, um den Frieden zu schaffen. Das wird ja sozusagen die offizielle Rhetorik am 9. Mai sein. Da wollen wir also dagegen arbeiten, und zwar, wie gesagt, analog und digital. Wir werden aber damit nicht aufhören. Das heißt, wir haben eigentlich danach 3 Projekte. Das erste ist, dass wir alle bitten, die teilnehmen, Fotos von sich zu machen und uns das schönste Foto oder ein kurzes Video zu schicken. Bitte nicht über 1 Minute, sonst kracht uns die Webseite runter. Und dann werden wir da eine digitale Galerie machen, also wie so eine digitale Ausstellung, ja, wie ein digitales Museum über diese Ausrufung. Wenn das gemacht ist, dann werden wir aus dem Fotomaterial einen Katalog machen, einen mehrsprachigen Katalog. Diesen Katalog wird eine Bürgerdelegation, wir reden ja von Citizen Diplomacy in dem Moment, wo die Regierungen versuchen, sagen und den Frieden nicht machen, dann werden wir diesen Katalog in irgendeiner Form Frau von der Leyen bringen und vielleicht auch nach Kiew und nach Moskau. Und als drittes, und das ist mir sehr wichtig, ich habe ja, wie gesagt, jetzt ein neues Buch auf dem Markt und da habe ich auch ein Kapitel über, wie es mit Europa weitergehen soll. Weil natürlich kann jeder ahnen, dass die EU ja irgendwie zusammenkracht. Ja, also Max Otte zum Beispiel hat da ja auch ein paar interessante Videos zu gemacht. Also man muss ja jetzt nicht besonders, also da ist ja in diesem System ist ja, das ist ja moros. So, also müssen wir darüber nachdenken, was wir machen. Und in meinem neuen Buch habe ich mir dafür noch die alten Texte angeguckt. Also was ist eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg passiert, 1945, 46 und was wollten die europäischen Bürgerinnen und Bürger damals? Und es gibt eine interessante Bürgerkonferenz in Hertenstein. Das ist ein kleiner Ort in der Schweiz. Der hat im September 46 eine Bürgerkonferenz stattgefunden. Die hat Perspektiven für ein soziales und föderiertes Europa entwickelt. Da waren 14 Ländern Bürger dabei. Und diese Pläne sollten mit der UNO verknüpft werden. Das ist sehr interessant. Jedenfalls, was die Bürger damals wollten, ist was ganz anderes, als was aus der EU geworden ist. Und was wir jetzt wollen, ist, dass wir mit unserer Bürgerdiplomatie aus dem 9. Mai heraus an dieses Hertensteiner Programm, das man sehr leicht im Internet findet, man kann das googeln, Hertensteiner Programm, dass wir daran wieder anknüpfen und dass wir im September 2026, also genau 80 Jahre nach Hertenstein, eine Art Hertenstein 2.0 machen, um darüber nachzudenken, wie es denn europäisch auf diesem Kontinent weitergehen soll.
Das klingt großartig und vor allen Dingen sehr durchdacht. Abschließende Frage noch, Frau Giro. Sie haben auch die heute präsentierte Petition des Alternativ-WEFs Nein zum Krieg mit unterzeichnet. Was erwarten Sie sich zusätzlich von dieser Initiative?
Gar nicht zusätzlich. Also ich bin einfach der Meinung, dass es ganz wichtig ist, dass jenseits von ideologischen, politischen, religiösen und wie auch immer sozusagen Division in der Gesellschaft, es eine große Mehrheit der Bevölkerung gibt, die sich für den Krieg ausspricht. Denn der Krieg ist nicht rechts und der Krieg ist nicht links und er ist auch nicht libertär und er ist auch nicht sozialistisch, sondern es ist einfach nur, wir sind gegen den Krieg, weil wir wissen, dass den Krieg immer nur diejenigen beschließen, die ihn nicht führen müssen. Ja, also die Bürger müssen ihn führen und dafür bezahlen und diejenigen, die das tun, müssen das normalerweise nicht tun. Insofern ist das eher eine oligarchische Entscheidung. Ja, also hat ja Karl Kraus damals schon in den 30er Jahren gesagt, wenn die Börse Krieg ruft, dann druckt die Presse Krieg und dann macht die Politik Krieg. Ja, und das ist der Prozess, in dem wir im Moment auch stehen. Und insofern freue ich mich sehr über Ihre Initiative. Ich wollte ja auch bei Ihrem ersten Treffen in Prag am 12. Dezember letztes Jahr sein und bin leider kurzfristig krank geworden. Ich freue mich auf diese alternative WEF-Initiative. Ich finde die sehr interessant. Ich glaube, wir sind in einer Zäsur der Geschichte, wo jedem klar ist, dass sich so ein Zeitblock schließt, 1945 bis 2025. Das sind jetzt 80 Jahre. Da schließt sich was und was Neues beginnt. Und Sie, wie viele andere Initiativen, denken nach über neue Formen der Demokratie, über Europa. Ich hoffe, wir kommen da zusammen mit diesem neuen Nachdenken und finde das alles sehr fruchtbar und kreativ.
Dann sage ich in diesem Augenblick herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Giro. Wir sind alle dabei. 9. Mai, 17 Uhr. Ihnen alles Gute.
Dankeschön. Dankeschön.
Im bayerischen Rotkreis hat eine Entenfamilie noch einmal tierisches Glück gehabt. Nicht weniger als 9 Entenküken waren dort in das Ablaufbecken eines Teichs geraten und konnten sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Rettung nahte allerdings in Gestalt der örtlichen Feuerwehr, die von einem Camper alarmiert wurde. Die Einsatzleute konnten schließlich den gefiederten Nachwuchs wieder zu ihren Eltern bringen, die bereits am Ufer warteten. Ende gut, alles gut. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.